Fritz. Podcast.
Trackback. Moderationssport macht ja wieder schlank nach diesem ganzen weihnachtlichen Fressgelager. Gott sei Dank, dass ich wieder hier bin. Ich bin Theresa Sickert. Guten Abend.
Fritz Trackback.
Und wisst ihr was? Wir blicken jetzt nicht nur zurück auf das, was alles sonst so in diesem Jahr netzpolitisch und im Internet passiert ist, sondern ein wesentlicher Teil dieser Sendung ist ja auch die Netzmusik. Und da wollen wir auch mal so einen musikalischen Jahresrückblick auf all die geile Netzmusik wagen, die wir so bei Trackback gespielt haben. Und vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Netzmusik, das ist die Musik, die ihr euch unter der Creative Commons Lizenz, also der CC-Lizenz, runterladen könnt. Und manchmal dürft ihr diese Musik sogar weitergeben. Und diese Woche macht den Start G-Eazy und der ist uns bei Trackback schon durch seinen 50er-Jahre-Rap aufgefallen, weil der bastelt so Beats aus Samples aus den 50er und 60er Jahren und macht daraus einen ganz, ganz eigenen Sound und bewegt sich jetzt aber mit Dear Mrs. Rose musikalisch eher nach vorne, nämlich fast genau 10 Jahre. Und das ist ein Sample der Phenomenal Hand Clap Band und dadurch eher so ein 70er Jahre Ding, soulig und gemixt mit anständigen Drums. Auf jeden Fall ein toller Song, eine tolle Platte und definitiv eines der Highlights des netzmusikalischen 2012. Also, hört mal.
In the classroom, simply cause I had my sights set around past June. Graduated chilling hard in the afternoon, contemplating verses that I put onto a track soon. I went hard with my last tunes, dropped The Outsider cause I knew that I'd be back soon. And now the whole world knows my nom de plume. Every time I spit, I treat the booth like a bathroom. Grab some nuggets out me cannabis holder. I work for this life, nobody handed this over. Close to my goals, but I'll have to get closer. Deals on the table, now I'm after this closure. Every album's killing, they like, can he get colder? And G is who your girlfriend's panties drip over. Chicks keep asking him, can he sleep over? I'm doing what I'm supposed to, don't get mad at me, Joker.
I had a dream of a place where the sun shine bright off in that endless summer, and I wondered if I asked my mama, would my dreams come true? See, I don't know where I'm headed, but I know where I'm going. If you want me,
just right. Yo.
Off to that endless summer.
All we do is travel town to town. Every night is Saturday, it's always going down. Just copped a million swishers like we're about to blow a pound. If you've been to a show, you know that I can move a crowd. I've seen the whole country through the window in my van. They say I'm nice with it, I'm just doing what I can. I chopped up the Beach Boys and made it to a jam. Cause everything I'm not made me everything I am. Inspired by the likes of Yeezy, Keith Haring to Wheezy, Jean-Michel Basquiat to Jeezy, Banksy to the Beatles, Johnny Cash to the meters. Put it all up in the pot and that's what's coming through your speakers. I'm trying to be a legend, they tell me it'll come in time. But look around, so does everyone, so get in line. Man, I just want the whole world to see me shine. So I spend every waking minute on this dream of mine.
I had a dream of a place where the sun shine bright off in that endless summer, and I wondered if I asked my mama, would my dreams come? Off to that endless summer. Ooh.
Fritz Trackpick.
Vom www ins RADIO.
Viele Blogger haben gelbe Briefchen in diesem Jahr erhalten und da drin waren Abmahnungen. Sie hätten nämlich Bilder verwendet, für die sie gar keine Rechte haben. Und da wurden kräftige Summen gefordert. Und wenn man mal so alle bekannten Abmahnungen zusammengenommen hätte, dann wäre eine Summe von über 65.000 Euro rausgekommen. Versendet wurden die Abmahnungen von der Kanzlei Active Law im Auftrag einer Agentur namens HGM Press. Und der haben dann die Blogger vorgeworfen, ja, die HGM Press, die betreibt eigentlich nur gezielte Abzocke, denn die bemühen sich nämlich ganz gezielt um häufig verbreitete Bilder im Netz, um dann danach sagen zu können, ey, wir haben dabei die Rechte dran und mahnen euch jetzt ab. Ronny vom Kraftfutter-Mischwerk wurde auch abgemahnt, wollte sich das aber nicht gefallen lassen, hat gesagt, nö, das zahle ich nicht. Was aus diesem Fall jetzt geworden ist, das wollte ich wissen, habe angerufen und nachgefragt, was ist denn nun konkret aus der Klage gegen dich und aus den Klagen anderer Blogger gegen die HGM Press geworden?
Also bei mir ist es halt nicht so, dass ich die irgendwie angezeigt habe wegen Betrugs, sondern ich habe nicht schnell genug reagiert und die haben jetzt in dem ersten Fall bei dieser ganzen Angelegenheit Klage vom Landgericht Hamburg gegen mich eingereicht. Die andere Kiste, der Typ, der die angezeigt hat, ist ein anderer Blogger, Matthias Wings. Bei mir ist es halt so, du kriegst halt eine Frist, du sollst halt eine Unterlassungserklärung abgeben und die bestimmte Summe zahlen und die Bilder vom Blog nehmen. Das habe ich auch alles gemacht, bis auf die Unterlassungserklärung abzugeben. Die wollte ich durch einen Anwalt modifizieren lassen. Und hatte dann mir 2 Tage vor Ablauf von also der Frist, die mir gesetzt haben, einen Fax geschickt und hatte halt geschrieben, ich würde das halt jetzt einen Anwalt übergeben, bräuchte aber einfach ein paar Tage länger. Und da waren die aber schon so weit, dass sie Klage vom Landgericht Hamburg irgendwie eingereicht hatten. Wir werden halt versuchen, die Klage abzuweisen mit einer Klageerwiderung, weil bestimmte Behauptungen oder Vorgehensweisen der HGM Press und der Active Law für uns überhaupt gar nicht nachvollziehbar sind.
Was so sind das so für Sachen, die nicht nachvollziehbar sind?
Dass die halt die eigenen Fristen nicht einhalten, dass die nicht in der Abmahnung konkret nachweisen, dass sie die Bildrechte besitzen. Da sind halt immer nur irgendwie E-Mails oder handschriftlich übergebende Notizen der angeblichen Bildinhaber, also Rechteinhaber irgendwie mit dargestellt. Aber du hast halt keine Verträge und du musst halt, wenn du Nutzungsrechte überträgst, riesendicke Verträge irgendwie machen und die sind halt nicht mit beigelegt und es läuft halt bei HGM kurioserweise auch immer noch über ausländische Agenturen, die eigentlichen Rechte haben und HGM die dann hier in Deutschland durchsetzen will.
Mhm. Hast du irgendwie eine Vorstellung, wann sich da eine Entscheidung einstellen könnte oder ist das so ein Verfahren, was wieder Monate, Jahre, sonst was dauert?
Na, also im Moment ist es so, dass wir sehr, sehr bewusst irgendwie die Fristen so ausgereizt haben, weil wir es dieses Jahr nicht mal irgendwie durchziehen wollten da vom Landgericht Hamburg und jetzt ist gerade die Klageerwiderung ist gerade erarbeitet und die geht jetzt raus und dann denke ich, wird es Anfang nächsten Jahres irgendwie Neuigkeiten geben.
Wie gehst du jetzt erstmal, solange es noch kein Ergebnis gibt, mit der Verwendung von Bildern auf deinem Blog um?
Na ja, auf jeden Fall anders, bewusster. Also ich muss halt ehrlich sagen, dass ich mir da nie wirklich großartig Gedanken drüber gemacht habe und da wahrscheinlich auch ein bisschen naiv mit der Kiste irgendwie umgegangen bin. Und hatte aber in dem Fall dieses Bild ja auch schon geblockt, bevor es überhaupt irgendwie Nutzungsrechte gab, außerhalb von der Person, die Fotos gemacht hatte. Vermutlich hat HGM Press die erst gekauft, nachdem ich die irgendwie geblockt hatte. Und danach habe ich wirklich konsequent ganz, ganz, ganz viele Bilder aus meinem Archiv gelöscht. Weil natürlich sind das ja Briefe, die man nicht jede Woche haben will.
Klar.
Weil das mit fetten Kosten auch verbunden ist. Ja, und gehe jetzt halt einfach bewusster mit Bildern um und spare mir halt dann manchmal einfach ein Bild und auch einen Link. Und dann ist es aber in Zukunft so, dass ich mir überlege, Fotos nicht zu bringen und die Links halt auch wegzulassen.
Solange gerichtlich aber erstmal nichts entschieden ist, wird Ronny auf jeden Fall weiterhin nicht zahlen, weil er findet, es ist wichtig, auch mal ein Zeichen gegen gezielte Abzocke von Bloggern im Netz zu setzen. Wir halten euch natürlich bei Trackback auf dem Laufenden, wie diese Geschichte ausgeht. Alle weiteren Infos dazu findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Abmahnwelle bei deutschen Blogs. Da haben wir gerade eben schon drüber gesprochen. Dabei ging es um verletzte Bildrechte und deswegen flatterten diese gelben Briefchen von Anwaltskanzleien den Bloggern ins Haus und sie sollten zahlen dafür, dass sie halt Bilder verwendet hätten, die sie eigentlich nicht hätten verwenden dürfen. Und das, obwohl zum Teil sogar die Erlaubnis des Künstlers vorlag, das Bild zu verwenden. Das Problem ist aber, das Recht am Bild, das liegt nämlich nicht zwangsläufig bei seinem Urheber. Und das sagt auch Rechtsanwalt Thomas Schwenke.
Das Urheberrecht ist so eine Sammlung von vielen verschiedenen Rechten. Und diese Rechte kann ich auf jemand anders übertragen. Sprich, ich mache ein Foto und dann habe ich zuerst all die Rechte. Wenn ich jetzt aber die Rechte einer Agentur übertrage, dann habe ich die Rechte gar nicht. Es kann sein, dass ich der Agentur alle Nutzungsrechte übertragen habe und ich kann über das Bild überhaupt nicht mehr verfügen.
Das heißt, ihr verlasst euch also auf das Wort des Künstlers, habt aber überhaupt keine Ahnung, dass die Rechte irgendwo anders liegen und könnt das aber auch überhaupt nicht wissen und könnt es auch nirgendwo sehen. Und leider gilt hier aber, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und deswegen beauftragt dann eine Agentur eine Rechtsanwaltskanzlei und die schickt euch dann eine Abmahnung. Was sie dann macht, am besten Rechtsbeistand holen, denn
meistens sind die Kosten dann überzogen, meistens wird viel zu viel gefordert und das ist so ähnlich wie auf einem Basar. Das heißt, wenn jemand zu mir mit einer Abmahnung kommt, dann wird verhandelt.
Sagt Rechtsanwalt Thomas Schwenke. Und wenn ihr euch dann einigt, dann kommt meistens nämlich ein niedrigerer Betrag bei raus, als wenn ihr einfach mal so gezahlt hättet. Und das, selbst wenn ihr die Kosten für den Anwalt der gegnerischen Seite mit übernehmen müsst. Also einfach nicht irgendwie gleich direkt drauf loszahlen, sondern lieber erstmal gucken, ob man da noch was machen kann. Die beste Methode allerdings, gar nicht abgemahnt zu werden, ist immer noch eigene Fotos oder sichere Quellen verwenden.
Sowas wie Stockbilderarchive. Denn wenn ich dort Bilder einkaufe und es stellt sich heraus, dass da keine Rechte dran bestehen, dann kann ich mich an das Stockarchiv wenden und sagen, bitte tragt meine Kosten, weil ich habe euch geglaubt, dass ich das Bild verwenden darf.
Rät euch Rechtsanwalt Thomas Schwenke und damit seid ihr dann auch nach aktueller Rechtslage abgesichert. Weitere Infos dazu, wie ihr am besten mit Bildern auf eurem Blog umgeht und wie das Ganze mit der Abmahnwelle nochmal war, findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und wer vielleicht ein ganz, ganz aufmerksamer Hörer ist und häufiger hier Trackback hört, der wird vielleicht die Linktipps vermisst haben. Die gibt es heute an dieser Stelle zumindest nicht on-air, dafür aber eben auch auf dem Blog, passend zum Jahresrückblick. Ich sag's nochmal, trackback.fritz.de, da auch mit den Linktipps. Um Up-It-Up Gründungsmitglied PLO war es lange, lange ruhig und dann kam 2012 endlich ein neues Album, Can't Unfeel the Rhythm, Commerciale 94 Megamix, irgendwie so heißt die neue EP und der Name ist auch Programm. PLO liefert wirklich eine astreine Dance-Platte und wenn ihr euch irgendwie die mal anhört, ja, das ist als wenn man sich in eine Zeitmaschine setzt und direkt wieder in den 90ern angekommen ist. Gönnt euch also mal den Spaß, den Download-Link dazu findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. It's not. Im Juni diesen Jahres, da habt ihr noch genau gegen sie demonstriert.
Stopp die GEMA-Tarifreform! Stopp die GEMA-Tarifreform!
Ja, die GEMA-Tarifreform. Und der größte Aufreger war, dass es stark erhöhte Abgaben für Clubs und Kulturstätten geben sollte. Und die waren so hoch, dass einige Clubs dachten, scheiße, wir müssen dicht machen. Jetzt aber, kurz vor Weihnachten, gab es ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für alle diejenigen von euch, die damals mitprotestiert haben. Denn die GEMA-Tarifreform ist geplatzt. Zumindest vorerst. Wie es jetzt dazu kam, das habe ich mit Bruno Kramm, dem Urheberrechtsexperten der Piratenpartei, geklärt. Denn die Piraten haben auch die GEMA kritisiert, haben sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet, auch die Demos mit organisiert. Und deswegen meine allererste Frage erst einmal an Bruno Kramm. Wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass die Tarifreform für 2013 zumindest erstmal vom Tisch ist?
Ja, also man hat sich schon ein kleines Stückchen vorstellen können, dass das kommt. Man festgestellt hat, dass die GEMA nicht erwartet hätte, dass da so ein großer öffentlicher Druck stattfindet. Die GEMA dachte, sie kann diese Tarifreform in einer ähnlichen Weise durchwinken, wie sie das in vielen anderen Bereichen auch schon getan hat. Aber das hat nicht so funktioniert. Das Ganze hat ja dann sogar dazu geführt, dass irgendwann sogar die Bundesinnenministerkonferenz aufgeschreckt von diesen öffentlichen Protesten, ähnlich wie bei ACTA, gesagt hat, nee, also wir müssen uns Gedanken machen, diese Tarifreform, die betrifft ja nicht nur jetzt Diskotheken und Clubs, sondern auch Stadtfeste, Weihnachtsmärkte etc. Die werden alle übermäßig belastet durch diese Anhebung, die manchmal weit über 1000% hinausgehen. Und da konnte sich die GEMA einfach nicht mehr dagegen stemmen, egal welche Argumente sie verwendet hat. Die waren eh alle sehr, sehr fadenscheinig. Und deswegen kam es jetzt zu dieser Aussetzung, die mal bedeutet, dass im Jahr 2013 nichts passiert, dann aber im Jahr 2014 was passieren kann.
Es gibt aber ja zumindest so ein paar kleine Regelungen, die jetzt schon ab 2013 gelten werden, so eine Art Übergangsregelung. Ja. Worauf müssen sich da jetzt die Leute einstellen?
Man kann damit rechnen, dass es ungefähr 15% Tariferhöhung geben wird. Ich denke, damit können die meisten Clubs irgendwie schon leben. Natürlich gibt es auch viele, viele Clubs, die auch das natürlich unverhältnismäßig sehen. Unverhältnismäßig kann man es auch aus vielen Gründen sehen. Was aber auch weggefallen ist, was ich finde auch ganz, ganz wichtig ist, ist dieser sogenannte Vervielfältigungszuschlag, der bedeutet hat, dass Zuschläge fällig werden, wenn DJs Laptops, PCs mit selbstgebrannten CDs oder MP3s von Festplatten benutzen, was ja echt ein Unding ist, weil das heutzutage so gut wie jeder DJ in einer progressiven Elektro- oder Techno-Disco macht.
Im Moment bedeutet ja eigentlich aufgehoben, aufgeschoben. Wir haben ja schon drüber gesprochen, 2014 soll es ja trotzdem mit einer neuen Tarifreform weitergehen. Gibt es da schon so Ansätze, was man da vielleicht zu erwarten hat?
Also natürlich wird die GEMA versuchen, ihr Interesse dort weiter auszubauen. Sie wird natürlich auch auf EU-Ebene viele Kämpfe in der nächsten Zeit führen müssen. Und die GEMA wird sich bestimmt irgendwas überlegen, dass sie eine Tarifreform A einmal besser verkaufen kann. Ihnen ist nämlich aufgefallen, dass die Art und Weise, wie sie in der Vergangenheit Dinge durchgesetzt haben, so intransparent den Leuten irgendwas aufzudrücken und dann zu hoffen, naja, vom Deutschen Patent- und Markenamt wird schon zu einer Einigung kommen. Und letztendlich setzen wir uns immer durch. Die GEMA wird natürlich schon versuchen, Ideen ihrer Tarifreform, die sie da so vorgelegt hat, durchzusetzen. Aber ich glaube, da wird der breite öffentliche Protest auch wieder zuschlagen. Und dass sich die GEMA generell Gedanken machen muss, dass sie in der Zukunft sowohl beim Einsammeln von Beträgen, also in Diskotheken, als auch bei der Verteilung neue Wege gehen muss. Ich glaube, das ist der GEMA mittlerweile klar geworden. Und das ist eigentlich der wesentliche Punkt, worüber wir generell bei dieser Tarifreform diskutieren sollten. Was ist eigentlich der Auftrag einer GEMA in der Zukunft?
Und da habt ihr großen Anteil dran, denn dadurch, dass ihr öffentlich Protest geleistet habt, habt ihr die GEMA scheinbar zum Umdenken gebracht. Und vielleicht können wir dann ab 2014 zumindest gemilderte Regelungen erwarten, wenn dann eine neue Tarifreform kommt. Für 2013 bleibt zumindest im Großen und Ganzen erstmal alles beim Alten. Und ihr dürft euch darauf einstellen, dass also auch die Clubs alle weiterhin offen haben und wahrscheinlich auch keine erhöhten Eintrittspreise. Und wir sind gespannt, was ab 2014 passiert.
Genau, das heißt 2013 nochmal für Berlin eine geile Partysaison und dann schauen wir, was 2014 passiert.
Weitere Infos findet ihr natürlich auch wieder im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Light Drops von Indian Wells hätte sich schon einen Platz in unserem Jahresbest-of verdient gehabt, aber einen Platz, der durch das neue Remix-Album quasi jetzt nochmal betoniert worden ist, denn unter dem Namen Night Loops gibt's jetzt nämlich Nachschub, ein Remix-Tape mit neuen Mixen von Kelly, Kyson oder auch Life and Limp, und gerade habt ihr davon den Song South Beach im Life and Limp Remix gehört, und wisst ihr was? Ich verrate euch jetzt mal was. Das ist mein persönlicher Lieblingssong des Jahres bei Trackback, und genau aus diesem Grund ist er jetzt nämlich auch hier drin, im Jahresrückblick bei Trackback, auch musikalisch gesehen, netzmusikalisch. Und da war der liebe Ronald Radeke, das ist der Herr, der hier immer für die Netzmusik zuständig ist bei Trackback, so lieb, mir diesen Wunsch zu erfüllen, dass dieser tolle Song nochmal hier bei Trackback gespielt werden kann. Wenn euch der auch gefallen hat, ladet euch doch am besten das ganze Album runter. Link dazu findet ihr auf trackback.fritz.de, dem Blog zur Sendung.
Fritz Trackback.
Tarifreform der GEMA, da haben wir gerade eben schon drüber gesprochen. Die ist ja erstmal, Gott sei Dank, abgewendet. Aber 2014 kommt mit Sicherheit trotzdem irgendwie eine neue Reform mit irgendwelchen neuen Regelungen. Aber bis dahin bleibt erstmal noch offen, wie viel Geld wirklich bei den Künstlern ankommt, was Clubs und Kultureinrichtungen dann wirklich abdrücken müssen. Und genau deswegen, wegen dieser ganzen Debatte um die GEMA, wurde natürlich auch in diesem Jahr ja diskutiert, ob es nicht auch andere Möglichkeiten gebe, also alternative Verwertungsgesellschaften, die sich irgendwie anders noch um die Verwertung von Musik kümmern. Und eine davon ist die C3S, die Cultural Commons Collecting Society. Schwieriger Name. Und das ist ja oder könnte eine Alternative zur GEMA werden. Was die eigentlich jetzt genau wollen, ob die jetzt offiziell schon zugelassen sind oder bald werden als so eine Verwertungsgesellschaft, das wollte ich ganz, ganz dringend noch zum Ende des Jahres klären und habe deswegen Holger Schwetter von der C3S angerufen, um mal nachzufragen, was dann erstmal jetzt der große Unterschied zwischen der Cultural Commons Collecting Society und der GEMA ist.
Der erste große Unterschied ist, dass wir den Künstlern eine werkbasierte und nicht exklusive Verwertung ihrer Werke anbieten. Das heißt, jedem Künstler bleibt freigestellt, was er wann und wie bei uns verwerten lassen möchte und was er anderswo verwerten lassen würde, möchte. Die zweite Unterschied ist, dass wir die Verwendung von Creative Commons und anderen freien Lizenzen erlauben und gleichzeitig eine kommerzielle Verwertung dieser Lizenzen ermöglichen, die im Moment fehlt. Und der dritte Punkt ist, dass wir allen Mitgliedern demokratische Mitbestimmung zugestehen. Die GEMA können ja nur die inneren 5%, die am meisten Umsatz machen, mitbestimmen. Es sollte auf jeden Fall ein Ziel sein, partnerschaftlich mit den anderen Marktteilnehmern, in Konkurrenz natürlich auch und auch in der Verteidigung der eigenen Position zu reden. Und wir wollen deshalb zum Beispiel auch Beiräte in unserer Verwertungsgesellschaft etablieren, in der die anderen Marktteilnehmer sozusagen auch institutionalisiert eine Dialogmöglichkeit haben.
Wie funktioniert das, dass man also mit Cultural Commons auch tatsächlich Geld machen kann?
Ja, die Cultural Commons Lizenzen sind ja ein Lizenzbaukasten, in dem man unter anderem nur die nicht kommerzielle Verwendung allgemein freigeben kann, also sagen kann, wer es privat und nicht gewerblich nutzt, das interessiert mich nicht. Aber wer es kommerziell gewerblich nutzt, der soll mich vergüten. Und im Moment gibt es dafür keine Infrastruktur. Das heißt, die kommerzielle Auswertung für Radio, Airplay, für Club-Einsätze, für die ganzen mechanischen Rechte, all das, was zum Beispiel die GEMA auch tut und worum sie sich kümmert, dass die Autoren und Kreativen dafür Geld bekommen. Diese Auswertung ist theoretisch möglich mit Creative Commons, aber es gibt keine Infrastruktur. Da wollen wir halt einsteigen und diese Möglichkeit endlich etablieren.
Seit September kann man sich ja bei euch sozusagen anmelden, dass man Lust darauf hat, wenn es euch dann mal offiziell wirklich gibt, sage ich mal, da auch mitzumachen und beizutreten. Warum ist es bislang noch nicht passiert, dass ihr offiziell anerkannt worden seid als Verwertungsgesellschaft?
Also die Anerkennung als Verwertungsgesellschaft ist ein recht komplizierter Prozess und er kommt selten vor. Aufsicht hat das Patentamt in München und die haben uns als Prüfungszeitraum für unseren Antrag 1 bis 2 Jahre genannt. Und unser Antrag, ja, und dazu kommt, unser Antrag liegt noch nicht vor. Wir planen ja zunächst mal die Gründung als europäische Genossenschaft und schrauben an der Satzung und wollen das alles so abdichten, dass wirklich nur die Urheber mitbestimmen können, die anderen Marktteilnehmer zwar Rechte wahrnehmen können, sie müssen trotzdem wiederfinden, sich in einer Mitbestimmungsstruktur. Das alles bauen wir gerade wasserdicht mit Hilfe von diversen Rechtsbeiständen und wenn wir das haben, müssen wir für den Antrag noch als zweites unsere Wirtschaftlichkeit nachweisen. Und es gibt keinerlei Kriterien dafür. Die können uns nicht sagen, ihr braucht so und so viele Wahrnehmungsverträge, weil es seit Gründung der GEMA und seit Gründung einer anderen, vor ein paar Jahren wurde mal eine VG für Werbung und Musik gegründet, die mittlerweile wieder verschwunden ist. Die hat auch eine Zulassung bekommen vom Patentamt, aber das Patentamt rückt nicht mit klaren Kriterien heraus, so und so viele Leute braucht ihr. Also es kommt so selten vor, dass das ein Prozess ist, der nicht in einer Woche zu regeln ist.
Also heißt es noch ein bisschen abwarten, ob die C3S dann wirklich eines Tages eine Alternative zu GEMA sein kann, denn die Zulassung ist bislang noch nicht da. Zumindest findet aber Holger Schwetter, dass die GEMA bislang nicht sehr dialogfähig war und die C3S, die möchte das besser machen, stellt den Künstler und sein Werk mehr in den Fokus und möchte damit also eine ernstzunehmende Konkurrenz mal darstellen zur GEMA. Und sollte das tatsächlich passieren, ja, dann sollte sich die GEMA vielleicht mal warm anziehen, denn dann muss man auf jeden Fall die Praxis, die man bislang vielleicht gefahren ist, überdenken. Und ja, wir sind gespannt. Schauen mal auf 2014, was da passiert. Vielleicht gibt es dann die C3S schon offiziell. Wenn ihr euch noch ein bisschen tiefer informieren wollt, dann könnt ihr, wenn ihr vielleicht zufälligerweise gerade in Hamburg seid, auch mal beim Chaos Communication Congress vorbeischauen. Da hat die C3S nämlich auch noch einen Stand. Ansonsten einfach auf trackback.fritz.de gehen. Das ist das Blog zur Sendung. Und da gibt's auch noch mal jede Menge Infos. Netzmusik von ETHX. 8 Days. Hinter ETHX verbirgt sich ein ganz junger Beatbastler aus der Bay Area in den Staaten. Und egal, ob es jetzt Hip-Hop ist, Drum and Bass oder Elektro, eigentlich verwurschtelt er alles zusammen irgendwie in seinen Beats. Und für sein Album Boom to Bloom hat er sogar diverse Gast-MCs und Sängerinnen mit ins Boot geholt. Eben habt ihr ihn gerade, also ATHX, zusammen mit Aaron Nicole gehört mit dem Song 8 Days. Und insgesamt ist wirklich eine tolle Platte bei rausgekommen, die euch dringend anhören und natürlich, denn es handelt sich um Netzmusik, runterladen solltet. Und ihr wisst, ja, am besten den Link holen erst einmal, damit ihr wisst, wo ihr das runterladen könnt. Den findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.fritz Trackback.
Vom www ins RADIO.
Wir haben ja gerade eben schon über die GEMA gesprochen und das ist ja eine Verwertungsgesellschaft, was so viel bedeutet, dass also nicht nur Urheber des Werks, sondern auch alle anderen Beteiligten, zum Beispiel Techniker oder Agenten, die da noch mit rumfliegen, auch was von diesem ganzen Geld abhaben wollen. Und das sogar, wenn nur so ein kleiner Ausschnitt von einem Song gespielt wird. Und was ja mit der Musik funktioniert, ja, das könnte ja vielleicht auch mit geschriebenem Wort funktionieren. Das dachten sich Zeitungs- und Zeitschriftenverleger zumindest, allen voran Christoph Käse vom Axel Springer Verlag. Der hat dann so erfolgreich Lobbyarbeit für seine Idee betrieben, dass eine Änderung des Urheberrechts tatsächlich ernsthaft ins Gespräch gekommen ist. Und da sind wir beim Leistungsschutzrecht. Das ist nämlich das Ergebnis. Und worum es dabei geht, das erklärt Urheberrechtsexperte Philipp Otto.
Im Prinzip geht es darum, dass Suchmaschinen und Aggregatoren dazu gezwungen werden sollen, dass sie Lizenzen für kleinste Textschnipsel erwerben, die bei Google News beispielsweise erscheinen.
Das heißt, vor allen Dingen Suchmaschinen wie zum Beispiel Google wären dann eben betroffen, aber die sehen eigentlich gar nicht ein, warum die für die Inhalte der Verlage bezahlen sollten. Und das führt zu folgendem Problem.
Deswegen gibt es die ganz große Gefahr, dass diese ganzen Inhalte aus dem Netz verschwinden, weil die Suchmaschinen und diejenigen, die für uns Inhalte auch von Verlagen auffindbar machen, die einfach nicht mehr listen und einfach nicht mehr anbieten.
Sagt Philipp Otto von iRights Info. Und das bedeutet in der Konsequenz, dass Inhalte also verschwinden aus dem Netz bzw. einfach nicht mehr angeboten werden. Und das wäre ein Einschnitt in unsere Informationsfreiheit und damit auch in unsere Demokratie. Könnte auch für euch tatsächlich ein Problem sein, wenn ihr Snippets verwendet, zum Beispiel wenn ihr was bei Facebook oder bei Twitter oder so teilt, sagt auch Urheberrechtsexperte Till Kreuzer ebenfalls von iRights Info.
Die moderne Kommunikation im Internet und sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook funktioniert nun mal immer mit der Verwendung von solchen Snippets. Und wenn man das einem Monopolrecht unterwerfen würde, dann wäre das ein Riesenproblem und es wären eben, wie gesagt, ganz viele Sachen auf einmal nicht mehr erlaubt und man müsste dann Rechte einholen, was natürlich ein normaler Mensch überhaupt nicht machen kann, ist viel zu aufwendig und Geld dafür bezahlen.
Die Bundesregierung konnte diese Frage, ob wir jetzt bei Facebook, Twitter und Co. auch unter das Leistungsschutzrecht fallen, nicht klären und sagt, dafür sind die Gerichte zuständig. Das heißt, es bleibt abzuwarten, was also die Rechtsprechung entscheidet, ob wir da auch nur zahlen müssen oder nicht. Zumindest ist das Leistungsschutzrecht jetzt erstmal auch schon in die erste Lesung gegangen. Im Bundestag am 29. November war das. Ob und wann und in welcher Form nun das Gesetz final kommen wird, das steht noch offen. Gerade wird es in den Ausschüssen beraten. Und wir halten euch natürlich 2014 weiterhin auf dem Laufenden. Weitere Infos zum Leistungsschutzrecht, die findet ihr auch im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und gleich werde ich mit Martin Weigert sprechen. Der hat angeprangert, dass in den Massenmedien eigentlich gar nicht so vernünftig über das Leistungsschutzrecht berichtet werden würde. Und da habe ich mir gedacht, wir bei Fritz sind ja eigentlich auch im Massenmedium. Das machen wir mal anders. Sprechen wir mal drüber.
We'll be right back.
Und da hattet ihr schon fast gedacht, scheiße, jetzt ist er fertig mit seinem Studium und jetzt will der Professor Klick nur noch Musik für Film und Werbung machen. Hat er zumindest so gesagt. Trotzdem, aufatmen, 2012 gab's nochmal ein Album im Netz und zwar Curriculum Vitae. Und das war eine Sammlung von Songs, die während seines dreijährigen Musikstudiums entstanden sind. Alles ganz hübsch, neu geremastert, in bester Qualität und definitiv eins der Netzmusik-Highlights des vergangenen Jahres. Wenn auch vielleicht eines der letzten Lebenszeichen von Professor Klick in der Netzwelt. Also ganz, ganz schnell nochmal sichern, also runterladen. Und dazu findet ihr den Link im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Leistungsschutzrecht, ja. Das ist dieses Gesetz, mit dem Suchmaschinenbetreiber gezwungen werden sollen, für veröffentlichte Textschnipsel, wie zum Beispiel bei Google News, zu bezahlen. Und das Problem daran ist, es könnte sein, dass Google sagt, oder eigentlich sagen sie das sogar, also auf Zahlen haben wir keine Lust. Naja, wenn er das eben so wollt, dann landen einfach diese ganzen Artikel nicht mehr im Netz und wir, ja, sitzen dann auf dem Trockenen und finden nicht mehr, was wir wollen und sind so ein bisschen in unserem Informationsfluss beschnitten. Trotzdem ist es so, dass fast nur im Netz diese Tatsache wirklich kritisch beäugt wird. In den Printmedien wird fast gar nicht darüber berichtet oder wenn, dann eben nicht ganz so kritisch. Martin Weigert vom Techblog Netzwertig hat dazu einen Artikel geschrieben, den ich wirklich sehr, sehr gut fand und der auch viel im Netz rumgegangen ist. Und deswegen habe ich ihn angerufen und nachgefragt, woran liegt denn das nun, dass vor allen Dingen die Printmedien so einseitig über das Leistungsschutzrecht berichten?
Also ich würde sagen, es betrifft die Printmedien und die Online-Publikationen der Printmedien, also eigentlich die großen Presseverlage in Deutschland. Und das Grundproblem ist einfach, dass diese Presseverlage das Leistungsschutzrecht wollen und deswegen nicht in der Lage sind oder nicht in der Lage zu sein scheinen, darüber objektiv und ausgeglichen zu berichten. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man bedenkt, dass sie natürlich die Meinungsbildung beeinflussen, dass sie auch Politiker beeinflussen. Gerade diejenigen, die vielleicht nicht regelmäßig Blick in Blogs oder alternative Online-Websites oder Online-Angebote werfen. Die Leute, die sich also wirklich primär aus den aus den führenden Leitmedien informieren, und die bekommen dann ein sehr einseitiges Bild über dieses Leistungsschutzrecht.
Es gab ja auch jede Menge Reaktionen auf diesen Artikel. Waren da auch Reaktionen von Printmedien dabei?
Nicht, dass ich wüsste.
Das ist ja schon mal interessant. Glaubst du, wenn man denen das jetzt unter die Nase reiben würde, dass das eine Reaktion im positiven Sinne vielleicht hervorrufen könnte, dass man mal überdenkt, vielleicht müssen wir das anders machen?
Also es wurden ja wirklich gerade in Blogs sicher hunderte Beiträge geschrieben, die dieses Thema und die Problematik angeprangert haben. Ich war ja da bei weitem nicht der Einzige. Und insofern gehe ich davon aus, dass die entscheidenden Personen in den Verlagen diese Kritik auch wahrgenommen haben. Die Reaktion, die man bisher vernehmen konnte, beispielsweise von Hubert Boder, der bei Focus Online einen Beitrag zum Leistungsschutzrecht verfasst hat, der behauptet dann einfach, dass sich natürlich die Journalisten ausgeglichen mit dem Thema auseinandergesetzt haben und Vor- und Nachteile gleichermaßen beleuchtet haben. Und das sind dann so die Aussagen, die man nicht nur von ihm gehört hat, sondern auch von anderen Medienmanagern. Und da kann man dann eigentlich nur den Kopf schütteln, wenn man die Berichterstattung in den Mainstream-Medien verfolgt hat, denn das entspricht einfach nicht der Wahrheit.
Siehst du dann überhaupt eine Möglichkeit, Leute zu informieren, die sich jetzt vielleicht nicht so aktiv im Netz rumtreiben, was es also auch für Kontrapunkte an diesem Gesetz gibt oder an diesem Gesetzesentwurf?
Also das Lustige ist, jetzt während der Weihnachtsfeiertage hatte ich die Möglichkeit, dann auch mal mit ein paar Leuten darüber zu sprechen, die eben nicht so aktiv im Netz präsent sind, sondern eher so Durchschnittsnutzer. Und die hatten natürlich davon gehört, vor allem durch Googles Kampagne zum Thema. Denn die hatten die großen Anzeigen in der Printpresse oder den Link auf Googles Homepage gesehen. Die haben also auf diese Weise vom Leistungsschutzrecht erfahren. Das zeigt eigentlich, dass im Netz haben die Medien oder die Presseverlage eigentlich für das Leistungsschutzrecht getrommelt, und in der Printpresse ist es wohl eher so, dass das Thema lange Zeit gar nicht aufgegriffen wurde. So nach dem Motto, wenn niemand davon weiß, dann kriegen wir das Gesetz am einfachsten durch. Und insofern ist tatsächlich diese Kampagne von Google von wegen verteidige dein Netz, egal wie man jetzt zu ihr steht, aber Google hat es geschafft, Leute darüber zu informieren, und insofern ist das ja sicher nicht schlecht gewesen.
Martin Weigert sagt, dass in den Mainstream-Medien, vor allen Dingen eben durch die Printverlage, die Berichterstattung über das Leistungsschutzrecht sehr, sehr einseitig gewesen wäre, und dass es gut gewesen wäre eigentlich, dass Google selbst nochmal darüber aufmerksam gemacht hat, indem es Werbung für die eigene Kampagne gegen dieses Leistungsschutzrecht gemacht hat, auch wenn man davon vielleicht erstmal halten kann, was man will. Ich hoffe, wir bei Trackback haben hier auch die Fahne für die Mainstream-Medien ein bisschen hochhalten können, indem wir hier häufiger an der einen oder anderen Stelle auch die Gegenseite, die vielleicht nicht unbedingt begeistert ist vom Leistungsschutzrecht, auch mal haben zu Wort kommen lassen. Und ich bitte euch also, für all die Leute, die vielleicht sich nicht so viel im Netz drum treiben, tragt doch einfach diese Botschaft auch hinaus in die Welt, sich zumindest mal etwas tiefer darüber zu informieren. Im Januar wird es auf jeden Fall erst einmal eine Debatte im Bundestag auch mit Google geben. Wir dürfen also ganz gespannt sein, wie darüber wohl berichtet werden wird. Alle Infos rund ums Leistungsschutzrecht findet ihr natürlich auch wieder im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger privat.
So nennt sich diese Rubrik, wo wir euch jede Woche einen Blog vorstellen und natürlich auch den Menschen dahinter. Das heißt, wir wollen auch so ein bisschen wissen, okay, warum schreibt der oder die vielleicht das Blog und was macht er sonst noch alles so? Und wir suchen uns ja nicht einfach irgendwen da immer jede Woche aus. Nein, wir fragen immer den Blogger privat der Vorwoche, was der so meint, wen wir einladen sollten in der nächsten Woche. Letzte Woche war das Rainer Siegel vom österreichischen Blog Video Game Tourism und der hat uns folgendes Blog für diese Woche empfohlen.
Da hätte ich ganz gerne den Herrn Alexander Müller gehört, auch bekannt als Molosowski. Der schreibt auf molochronik.entwil.org ein ganz interessantes Blog zum Thema Science Fiction und fantastische Literatur.
Und genau deswegen habe ich den natürlich mir ans Telefon geholt und jetzt ist er da. Hallo Alex.
Hallo.
Also, ich habe mir natürlich deinen Blog angeschaut und da habe ich eines festgestellt, gleich direkt, wenn man auf die Startseite kommt, dann steht da Netztagebuch eines amönokratischen Fantasten, Scribblers, Kritikers und Übersetzers. Ich habe dann gegoogelt, was amönokratisch bedeutet, habe nichts gefunden, es später zwar auf deinem Blog gelesen, aber erzähl doch einfach mal selber, was bedeutet amönokratisch?
Ist auch eine kleine Verbeugung vor dem Ort, an den ich gezogen bin, vor einem guten Jahrzehnt nach Frankfurt, der ganz, ganz früh bei den Römern Locus Amönus hieß, also der schöne Ort. Und ich habe den Begriff Amönokratie als Gegenbegriff zu Technokratie erfunden, weil Technokratie, wird ja gesagt, ist so die Gesellschaft, das Zeitalter, in dem wir leben. Und da herrscht halt die Technik, die Leute, die was machen, die Maschinen bauen. Und Amönokratie scheint mir ein ganz guter Gegenbegriff zu sein dazu. Also die Herrschaft der Schönheit als Balance dazu.
Mhm. Die Herrschaft der Schönheit trifft es, glaube ich, ganz gut, denn man findet ja so ganz viel kreatives Zeug bei dir auf dem Blog. Also Zeichnungen, Illustrationen, Skizzen, Lyrik, Prosa, alles von dir selbst verfasst, sogar Musik. Ist das alles nur Leidenschaft oder machst du irgendwas davon auch beruflich?
Ich mache davon nichts wirklich beruflich. Ich habe jetzt seit circa 1,5 Jahren mache ich die ersten Schritte in Richtung Profitum als Übersetzer für den Berliner Golconda Verlag und habe da sehr schöne Kurzgeschichten von einem amerikanischen Autoren Ted Chiang übersetzt. Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes. Und dieses Jahr die Hälfte der Kurzgeschichten der Anthologie von Hellboy, was mich total gefreut hat, weil ich super Hellboy-Fan bin. Eine der wenigen, wenn nicht vielleicht die einzige Fantastik-Franchise-Angelegenheit, wo ich richtig gehend noch mit ganzem Herzen dabei bin.
Mhm. Du sagst es ja auch gerade schon, es geht auch um andere Urheber, jetzt nicht nur bei dem, was du da beruflich gemacht hast, sondern auch auf dem Blog. Da findet man ja auch so Rezensionen zum Beispiel von Literatur, vor allen Dingen eben Fantasy-Zeug. Kannst du mal so überschlagen, wie viele Fantasy-Bücher hast du schon gelesen?
Das kann ich nur wirklich ganz, ganz grob überschlagen. Ich habe relativ spät angefangen zu lesen, mich aber dann zu einem relativen Schnellleser entwickelt. Und an Fantasy-Büchern würde ich mal schätzen, so um die 800 vielleicht ist die Zahl. Ich habe das nicht mitgezählt. Ja. Ich habe als Kiddie, als Teen und Twen wahnsinnig viele Serien weggelesen und habe mich dann aber eine ganze Zeit lang von der Fantasy wegentwickelt und sitze schon seit vielen, vielen Jahren so zwischen allen Stühlen. Also ich mag Genre-Literatur sehr gern, aber ich habe auch große Leidenschaft für anspruchsvolle Literatur und für relevante Literatur, für Klassiker, für zeitgenössische deutsche und ausländische Literatur. Also ich mag eigentlich alles. Wenn es gut ist, sage ich jetzt mal so nach Oscar Wilde frei, ja.
Hm. Besitzt du diese ganzen Bücher auch selber?
Ja, leider. Also ich habe vor.
Das ist doch toll, eine ganze Bibliothek zu Hause quasi.
Ja, ich habe mal probiert, eine Grenze einzuziehen. So mehr als 3.000 sollten es nicht sein und der Rest wird verschenkt oder an Bücherei gegeben oder an den öffentlichen Bücherschrank gestellt. Aber es ist doch, glaube ich, ein bisschen mehr geworden.
Wir haben ja heute bei Trackback großen Jahresrückblick. Deswegen vielleicht immer an dich die Frage, gibt es ein Buch oder einen schönen Text, den du im letzten Jahr gelesen hast oder vielleicht auch einen Film, Filme werden bei dir ja auch besprochen, den du ganz, ganz toll fandest im letzten Jahr, den du jetzt mal unseren Hörern empfehlen kannst?
Ich habe jetzt dieses Jahr 2012 erstaunlicherweise nichts Deutsches gelesen. Ich drifte schon seit vielen Jahren eher im englischsprachigen Gebiet herum. Aber ich habe den neuesten Roman von Matt Ruff schon gelesen, The Mirage, den ich absolut empfehlen würde. Der kommt dann sicherlich nächstes Jahr irgendwann bei Hansa raus. Die brauchen wir ein bisschen länger, weil sie gute Übersetzungsarbeit leisten. Und The Mirage ist absolut zu empfehlen. Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, was Fantastik wirklich kann. Da wird 9/11 auf den Kopf gestellt, nach dem Motto, was wäre, wenn das den Mittleren Osten zugestoßen wäre und christliche Fanatiker aus dem Westen die Bagdad-Handelstürme in Bagdad zu Fall gebracht hätten. Und die ganze Geschichte zweigt da schon irgendwo im Zeitalter des Ottomanischen Empires ab, sodass also der Mittlere Osten, Arabien, die eigentlich dominante Kultur ist und der Westen und Europa sind so religiöse Fanatiker, die irgendwie zur Ordnung gebracht werden müssen.
Mhm. Dann bin ich ja mal gespannt. Vielleicht treffe ich im nächsten Jahr ja auf dieses Buch. Ansonsten, du verschenkst ja bald auch welche. Damit kommen wir auch direkt zur Kurzfragerunde.
Ja.
Das geht jetzt ganz zack, zack. Bist du bereit?
Ich bin hoffentlich bereit.
Okay, der oder das Block?
Das Block.
Kaffee oder Tee?
Beides, aber ich trinke seit vielen Jahren hauptsächlich Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Google Plus und Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
Mac.
Wie viele Twitter- und Google Plus-Accounts hast du insgesamt?
Jeweils einen.
Hardcore oder Casual Gamer?
Eine Mischung.
DNS-Sperre oder die Packet Inspection?
Beides nicht.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest oder hörst?
Es ist furchtbar, weil ich bin unerzogener Linkshänder und leide bis heute darunter, sehr, sehr viele Flüchtigkeitsfehler und Tippfehler zu machen. Also es ist für mich jedes Mal eine Qual, dann ständig dauernd vertippert zu sehen.
Welche Seite geht als allererstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Keine.
Oh, warum ist die Welt 2012 nicht untergegangen?
Weil das mit dem Maya-Kalender Quatsch ist.
Was ist das nächste Blog oder Podcast oder was auch immer, was wir hier unbedingt vorstellen müssen nächste Woche?
Also ich hätte zwei Kandidaten mir ausgedacht und ich habe beide angeschrieben, ob sie denn überhaupt bereit wären. Und
das ist sehr,
wollen.
Sehr vorbildlich.
Und nur einer hat reagiert und das ist der Captain Serenus Zeitblum, bürgerlich Alex Janke, vom Clockworker-Blog.
Worum
geht's da? Clockworker.de. Und das ist Steampunk-Nachrichten und ist ein wunderschöner Einblick in ein sehr, sehr aufregendes, relativ junges Fantastik-Subkultur-Unternehmen, das also so aus dem Englischsprachigen kommt und das in Deutschland auch schön langsam, aber stetig Fuß fasst und wo ich gespannt bin, was er zu erzählen hat.
Also, dann sind wir sehr gespannt auf die nächste Woche. Da werden wir uns dann vielleicht mit Fantastik-Subkultur sogar beschäftigen. Bis dahin könnt ihr erstmal auf Molos Blog euch ein bisschen die Tage vertreiben, denn ich sage euch, da gibt es so viele Rubriken und so viele Artikel. Das Blog existiert auch schon ein ganzes Weilchen. Da kann man wirklich viel, 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 viel Zeit zu bringen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir.
Ich danke fürs Gespräch.
Ciao.
Schönen Abend.
he jumps up and down and runs
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich ja eigentlich schon in diesen Song verliebt. Und zwar ist das Sweet Silence von Pretty Mary Kay. Und wenn ihr vielleicht auch den ganz, ganz toll fandet und nicht genug davon bekommen könnt, dann könnt ihr die auch nochmal hören. Und zwar morgen um 18 Uhr bei Fritz, bei Christoph Schrag, bei Unsigned, der Show für Bands ohne Plattenvertrag. Denn da werden Pretty Mary Kay ein Akustikset spielen. Und das ist sogar nur der Auftakt. Ihr könnt sie sogar nochmal richtig live sehen. Denn im Januar geht's los mit einer Deutschlandtour. Und da startet die sogar in Berlin und zwar im Prachtsaal in Neukölln.
Fritz Trackpick.
Das war's für 2012 zumindest und damit sind wir also auch mit dem Rückblick auf dieses Jahr am Ende angelangt und ich sage euch nur eins, wir sehen uns auf jeden Fall noch im Netz und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder und zwar am 5. Januar, da gibt's dann wieder die erste Ausgabe vom Trackback im neuen Jahr und dann auch wieder mit ganz brandaktuellen Themen. Kommt mir bitte gut ins neue Jahr. Ciao!
Bye. Podcast von fritz.de.